Zweifellos einer der häufigsten Einwände gegen das Evangelium oder gegen den Glauben an Gott. Sicher, warum lässt Gott Leid zu? Ist euch das schon mal begegnet? Wir waren zuletzt evangelisieren und haben da auch mit Leuten gesprochen. Und ein Mann, der sagte mir auch, du, Gott kann es nicht geben, weil sonst wäre meine Frau nicht gestorben. Und so ist das ein großer Anstoß für ungläubige Menschen. Und Leiden und Gott, das passt für unsere Mitmenschen nicht zusammen, oder? Es ergibt keinen Sinn für sie und Leiden ist für sie ein Fehler im System. Leiden muss man verhindern, um jeden Preis. Natürlich, ungläubige Menschen können es auch nicht verstehen, wie das zusammenpasst, weil sie die Geschichte der Sünde nicht verstehen. Sie verstehen nicht, dass es einen Sündenfall gab und dass alles Leid auch die Konsequenz von dem Ungehorsam gegen Gott ist. Aber wie ist es eigentlich für dich als Christ? Wie denkst du über die Realität des Leidens nach? Ist es ein Fehler im Plan Gottes? Welche Gedanken sollen wir über das Leid haben? Wie spricht man darüber, wenn es uns ohne Verschulden trifft? Und genau das hat der Apostel Petrus getan. Er hat einen Brief geschrieben an verfolgte Gläubige. Und das Thema des Leidens war für sie an der Tagesordnung und er hat es nicht ausgeklammert. Er schrieb diesen ersten Brief, 1. Petrus, aus, in Anführungsstrichen, Babylon. Er gebraucht das als einen Deckname für Rom. Petrus war in Rom und er schrieb wahrscheinlich noch kurz vor der ersten Christenverfolgung durch Nero im Jahr 64 nach Christus. Und an wen schrieb er? Das macht er klar. Es sind die Provinzen in Kleinasien, die heutige Türkei. Und möglicherweise kannte auch Petrus einige der Gläubigen dort. Denn wir erfahren aus dem 1. Korintherbrief, dass er mit seiner Frau auf Reisen war, unterwegs war und womöglich auch dort in diesen Gegenden das Evangelium weitergesagt hat. Und was macht Petrus durch diesen Brief klar? Du kannst das Leid nicht ertragen, wenn du nicht auf Gottes große Gnade siehst. Und deswegen betont er Gottes Gnade in diesem Brief. Und zweitens, du kannst nicht auf das Leid richtig reagieren, wenn du Gott ungehorsam wirst. Wenn du denkst, ich leide, warum sollte ich immer noch all das tun, was Gott mir in seinem Wort sagt? Und deswegen betont Petrus zum Zweiten den Gehorsam gegenüber Gott. Im Leiden. Ja, wir sind heute angekommen im Kapitel 2, Vers 18 und wir haben im ersten Teil des Briefes bis Kapitel 2, Vers 10 gesehen, wie Petrus diese großen Wahrheiten der Errettung den Gläubigen mitgibt und sie daran erinnert. Ihr seid erwählt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Gott euch erwählt hat, dass Gott dich erwählt hat, obwohl du ein verdorbener Sünder bist und die Hölle verdient hast. Und Gott will dir sogar ein Erbe im Himmel geben. Ist nicht großartig? Klar, dass wir dann heilig leben sollen, oder? Wenn Gott uns erwählt hat dazu. Klar, dass wir unsere Brüder lieben sollen, weil, hey, wir gehören alle zusammen. In der Ewigkeit werden wir die Zeit miteinander verbringen, oder die Ewigkeit. Aber es gibt noch ein Problem, oder? Du bist immer noch Sünder. Und du lebst in einer sündigen Welt. Und deswegen spricht Petrus ab 2 Vers 7 die Ungläubigen an. Das sind Menschen, die weigern sich, Gott zu gehorchen. Und das ist die Mehrheit der Menschen um uns herum. Deswegen ab 2 Vers 11 ist dieser zweite Teil des Briefes, wo Petrus davon spricht, wie man zu Gottes Ehre in einer ungläubigen Welt leben kann. In einer Welt, die dem Evangelium gegenüber feindlich ist. Gegenübersteht. Und wir haben gesehen, wie in 2 Vers 11 bis 12 Petrus eine Einleitung gibt über das Thema, wie lebe ich zur Ehre Gottes in einer feindlichen Welt? Erstens, du bist ein nicht willkommener Fremdling in dieser Welt. Du gehörst nicht hierher, du gehörst zu Gott in den Himmel. Aber dein Herr will, dass du genau da bist, wo du bist, an deinem Platz. Und zweitens, dein Sinn ist es, Gott mit Herzen und mit dem Leben zu dienen. Ja, erinnert euch, Petrus sagt, dass wir die sündigen Begierden ablegen müssen und dass wir Gutes tun müssen. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel. Also innerlich müssen wir gegen die Sünde kämpfen und äußerlich, das wirkt sich aus, indem wir einen guten Wandel führen. Und drittens, lass dich nicht von falschen Beschuldigungen durch Ungläubige vom guten Wandel abbringen. Auch wenn du gut diesen guten Wandel lebst, kommen andere und beschuldigen dich von genau dem Gegenteil. Aber du sollst dran festhalten. Und dein Beispiel zeigt ihnen, dass das Evangelium nicht irgendein Hokuspokus ist, dass es nicht irgendeine Lüge ist, sondern dass es wirksam ist in deinem Leben. Willst du, dass Menschen in deinem Umfeld gerettet werden? Dann nimm deine Verantwortung ernst in dieser Gesellschaft. Das ist Petrus Botschaft. Und er geht nun die Bereiche durch, die wir als Christ in der Gesellschaft, dem wir gegenüberstehen. Da ist die Regierung. Da ist der Arbeitgeber. Da ist die Familie. Was meint ihr, welche Eigenschaft soll uns in diesen Bereichen vor allem kennzeichnen? Es ist Unterordnung. Petrus betont die Unterordnung. Und so schreibt er über diese Themen nicht umfassend, sondern ganz spezifisch für die Situation. Ja, da war die Regierung und er sagt, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter. Die Regierung zu der Zeit war, Nero war an der Macht und offensichtlich war die Regierung noch davon gekennzeichnet, dass sie Gutes tun anerkannt hat, auch wenn die Bevölkerung gegen die Christen eingestellt waren. Aber da gab es zum Beispiel auch die Arbeitgeber, die verkehrt waren, die moralisch verkehrt waren und unter denen die Gläubigen gelitten haben. Was sollen sie tun? Sich ihnen unterordnen. Oder aber, was ist mit Christen, mit ungläubigen Ehepartnern? Und so schreibt Petrus dann in 3, Vers 1 bis 7 über genau diese Situation. Wie lebe ich jetzt als Christ, wenn mein Partner ungläubig ist? Und das war in vielen Fällen so bei den Christen in Kleinasien, dass vielleicht nur einer der beiden gläubig war. Also Unterordnung statt Aufstand. Und das ist wirklich revolutionär. Das ist entgegen unserer natürlichen Reaktion. Du erlebst Widerstand und du ordnest dich unter. Wir wollen es besser verstehen. Wir wollen es verstehen anhand von dem Beispiel der Hausknechte. Und es geht darum, ja, wie gehe ich damit um, wenn ich unrechtmäßiges Leid erfahre? Lass uns den Text lesen aus 2 Vers 18 bis Vers 25. 1. Petrus 2 Vers 18, ihr Hausknechte, seid in aller Furcht euren Herren untertan, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ja, das Thema unseres Textes ist hier, harre aus im unrechtmäßigen Leid. Wir wollen es uns unter 3 Teilen anschauen. Erstens das Mandat. Mandat ist so viel wie das Gebot. Das Gebot an die Hausknechte, ordnet euch unter, ordnet euch euren Herren unter. Und natürlich wird es problematisch, wenn die Herren bösartig sind. Und deswegen Vers 19. Die Motivation. Gottvertrauen ist die richtige Haltung. Und Petrus ermutigt sie, mit Gottes Perspektive auf ihr Leid zu schauen. Gott schätzt es, wenn sie als Christen das unrechtmäßige Leid ertragen. Und Gutes tun ist das richtige Verhalten. Das ist Vers 20, stellt nochmal klar, was Petrus in Vers 19 meint. Dass es darum geht, dieses Leid zu ertragen, wenn sie es nicht selbst verschuldet haben. Dann ist es vor Gott wohlgefällig. Und drittens, das Muster. Und da stellt er ihnen dann Jesus Christus vor Augen, der selbst als Vorbild gelitten hat. Und einmal das Leiden Christi angesprochen, kann Petrus gar nicht anders, als zu erklären, dass Jesus nicht nur als Vorbild gelitten hat, sondern als Opfer für unsere Erlösung. Und so, Vers 24 bis 25, Christus litt stellvertretend. Also kommen wir zu Vers 18, das Mandat. Gott will deine Unterordnung am Arbeitsplatz. Und Mandat ist, wie gesagt, ein anderes Wort für Auftrag, einfach damit es mit demselben Buchstaben anfängt. Aber es geht hier um den Befehl. Es geht um den Befehl an die Hausknechte, ordnet euch am Arbeitsplatz unter. Denn diese Hausknechte haben im Haushalt eines anderen gearbeitet und so war das Haus eines anderen, ihres Herrn, war ihr Arbeitsplatz. Wer sind Hausknechte? Und damals haben Knechte Sklaven im Haushalt eines anderen gearbeitet und die wirklich die verschiedensten Aufgaben übernommen. Sie haben nicht nur jetzt den Besen geschwungen, sondern ihr müsst euch so vorstellen, dass es alle möglichen Berufe gab, die als Sklaven tätig waren. Da gab es Lehrer, Köche, Ärzte, solche, die sich um die Kinder gekümmert haben, solche, die sich um den Haushalt gekümmert haben, solche, die sogar geschäftlich dem Herrn gedient haben, in seinem Geschäft mitgearbeitet haben. Und es waren praktisch Sklaven. So wie ein Großteil im Römischen Reich, ungefähr ein Fünftel zu der Zeit, war als Sklaven tätig. Und in den Städten gab es sogar mehr Sklaven als freie Leute. Sklave wurde man durch Kriegsgefangenschaft, hat man einfach jemanden mitgenommen, wenn man ein anderes Volk besiegt hat, oder durch Verarmung, durch Geburt, schon als Sklave geboren. Und so kam es, dass einige Sklaven auch besser ausgebildet waren und gebildeter waren als ihre Herren. Ja? Aber sie hatten keine Rechte. Diese Hausknechte, von denen Petrus hier spricht, das sind Sklaven. Haussklaven wäre hier die bessere Übersetzung. Denn sie, in der Status eines Sklaven, war ohne Rechte. Seine einzige Sorge war, dem Herrn wohlzugefallen. Und der Herr konnte eigentlich tun und lassen, was er wollte mit ihm. Deswegen war auch das Wohlergehen des Sklaven so sehr davon abhängig, wie jetzt der Herr ihn behandelt hat. Ja. Ob er jetzt ein guter Herr war oder ein böswilliger. Die Zeit damals wurde geprägt von Philosophen wie Aristoteles. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht aus seiner Nikomachischer Ethik. Da schreibt er, Zitat, Freundschaft gibt es nicht gegenüber leblosen Dingen, auch keine Gerechtigkeit, aber auch nicht gegenüber einem Pferd oder Rind, auch nicht gegenüber einem Sklaven, sofern er Sklave ist. Denn da ist nichts Gemeinsames. Der Sklave ist ein lebendiges Werkzeug, das Werkzeug aber ein lebloser Sklave. Sofern er also als Sklave ist, gibt es keine Freundschaft zu ihm, sondern nur sofern er ein Mensch ist. Ein Sklave war ein lebendiges Werkzeug. Es war wie ein Gegenstand. Und man konnte tun und lassen damit, was man wollte. Deswegen hatten Haussklaven auch eine besondere Situation. Sie arbeiteten direkt in der Nähe zum Herrn und waren auch seinen Launen ausgesetzt. Wenn er gut drauf war, ging es ihm vielleicht gut. Wenn er gerade ärgerlich war, dann gab es für ihn keine Schranken, diesen Haussklaven zu misshandeln. Und das ist so der Hintergrund, um diesen Text zu verstehen. Herren, das waren die Besitzer. Das Wort, das hier steht, von dem leiten wir Despot ab, also Gewaltherrscher. Nicht jeder war gewalttätig, aber dieser Herr hatte einfach die uneingeschränkte Kontrolle über diesen Sklaven. Und was sagt Petrus? Nichts von Aufstand. Er sagt, ordnet euch unter. Und das ist ein Thema, was wiederholt in diesem Brief vorkommt. Er sagt, 6-mal spricht er von Unterordnung und 4-mal fordert er auch dazu auf, ordnet euch unter der Regierung, ordnet euch den Herren unter, ordnet euch, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und schließlich ordnet euch Gott unter, ordnet euch euren Ältesten unter. 5 Vers 5. Und unterordnen heißt einfach seinen untergeordneten Rang einnehmen, wie beim Militär. Das ist ein militärischer Begriff und es bezeichnet einfach den Platz unter einer Autorität. Und dass es ein Befehl ist, zeigt an, dass es auch eine Entscheidung sein soll des Haussklaven. Er soll nicht einfach nur gezwungen gehorchen, er soll sich willig unter den Herrn stellen. Egal, wie gut er ist, ich ordne mich ihm unter. Das soll die Entscheidung sein. Vielleicht denkst du, wie kann Petrus Sklaverei unterstützen? Das geht doch gar nicht. Nun, Sklaverei, das war einfach die vorherrschende Meinung in der griechisch-römischen Welt. Und ein Aufstand hätte die Probleme nur verschlimmert. Die Apostel waren nicht dazu berufen, gesellschaftliche Revolutionäre zu sein. Weil echte Veränderung, wie geschieht die? Was haben wir heute Morgen gehört? Im Herzen. In der Beziehung zu Gott ist die Priorität. Das größte Problem ist nicht Sklaverei. Das größte Problem ist die Sünde, ist die Rebellion gegen Gott. Und es ist ohnehin immer Gott, der Veränderung bewirkt, oder? Wer hat die Israeliten aus Ägypten befreit? Kein Aufstand. Es war Gott allein. Gott bewirkt diese Veränderung. Und so war das für die Sklaven sicherlich nicht einfach. Weil sie haben jetzt verstanden, ich bin frei in Christus. Da ist weder Mann noch Frau. Vor Christus sind nicht Sklaven weniger wert als freie Menschen. Nein, wir haben alle dieselben geistlichen Segen in Christus. Aber trotzdem, sagt Petrus, ihr müsst euren gesellschaftlichen Rang einnehmen. Das ist nicht aufgehoben. Und das war sicherlich nicht einfach, denn manche dieser Sklaven waren auch, die gläubigen Sklaven waren vielleicht Diakone oder Gemeindeälteste. Aber im Beruf waren sie auf einmal die an der untersten Stelle standen. Und deswegen dieser Befehl, ordnet euch unter, in aller Furcht. Und hier bin ich überzeugt, dass Petrus die Furcht Gottes meint. Schaut mal in Vers 17. Da schreibt er ja zum Abschluss über die Unterordnung unter die Regierung. Er weist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Fürchtet Gott. Das ist wirklich eure wichtigste Beziehung und eure höchste Autorität. Fürchtet Gott. Warum würdest du dich einem böswilligen Herrn unterordnen? Weil Gott es sagt und du ihn fürchten willst. Deswegen glaube ich hier, dass er die Furcht Gottes meint. Und er sagt, in aller Furcht, um das zu intensivieren. In aller Furcht heißt nicht halbherzig, sondern voll und ganz. Ordne dich deinem Herrn unter. Warum? Nun, Gott hat deinen Vorgesetzten eingesetzt. Und das galt auch für die Haussklaven. Gott hat dich in diese Situation gestellt und dich unter diesen Herrn gestellt. Und das sehen wir auch zum Beispiel in Epheser 5. Da schreibt Paulus über das Thema, Epheser 6, Vers 5, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Ihr sollt eurem Herrn so gehorchen, wie ihr Christus gehorchen würdet. Wie gehorchen wir Christus? Wir tun das, was er sagt. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und so sollen wir auch ehrfürchtig unseren Vorgesetzten gegenüber handeln. Das heißt, wenn du echte Ehrfurcht vor Gott hast, dann wirst du dich deinem Vorgesetzten unterordnen. Wenn du aber, vielleicht wie deine Kollegen, gern dabei bist zu meckern, es besser zu wissen oder zu widersprechen, dann weißt du, dass du Gott nicht wirklich fürchtest. Denn Gott sagt, ordne dich unter. Natürlich wisst ihr, dass Gott die höchste Autorität ist und wir nur so insofern gehorchen sollen, wie auch Gott, es nicht Gottes Wort widerspricht. Und doch, sofern es nicht Gottes Wort widerspricht, sollt ihr euch so unterordnen, wie ihr euch Gott unterordnet. Und jetzt sagt Petrus, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Und hier zeigt er uns die ganze Spanne von Hausherren, die es damals gab. Da gab es die Guten und Milden auf der einen Seite und die Verkehrten auf der anderen. Und damit meint er nicht, die einen waren gläubig, die anderen ungläubig. Nein, er beurteilt hier diese Herren nach ihrem Verhalten gegenüber den Sklaven. Da waren einige, die müssen nicht gläubig gewesen sein, aber sie haben ihre Haussklaven gut behandelt. Zum Beispiel mein Chef. Mein Chef ist ein guter Chef. Er merkt, wenn es mir nicht gut geht, ich irgendwie gesundheitlich angeschlagen bin oder sorgt sich um mich. Ich hatte einmal einen Stromunfall und musste ins Krankenhaus und er war wirklich besorgt um mich. Oder interessiert sich für meine Ansichten, meine Perspektive. Ihm ist es nicht egal, was ich vielleicht über eine bestimmte Sache denke oder er lobt mich, wenn es gute Ergebnisse gibt. Das ist einfach ein guter Chef. Er ist aufrichtig und wohltätig. Er tut dem Sklaven Gutes. Er kümmert sich um seine Bedürfnisse. Und der Sklave hat bei ihm gewohnt und war von ihm komplett abhängig. Das ist einfach eine wohlwollende Einstellung. Und mild bezeichnet einfach jemanden, der rücksichtsvoll und angemessen reagiert. Zum Beispiel, wenn du einen Fehler tust. Und auch mein Chef erwartet nichts, was man nicht weiß. Oder er misst mich an den Regeln, die gelten. Klar. Aber er ist auch mild und besonnen, wenn Fehler passieren. Ich erinnere mich, einmal habe ich meinen Urlaub gebucht und hatte ihn aber noch nicht um Erlaubnis gefragt. Und er hat es möglich gemacht, dass ich meinen Notdienst damals zu Weihnachten im nächsten Jahr nachholen konnte und hat mir noch erlaubt, diesen Urlaub zu nehmen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber mein Chef war einfach mild mit mir und hat es mir ermöglicht. Und so sehen wir einfach, Petrus sagt, es gibt die einen, die sind gut und mild und da ist es einfach, denen zu gehorchen, oder? Es ist einfach, sich ihnen unterzuordnen. Auf der anderen Seite gibt es aber die, und darum geht es ihm vor allem, um solche, die jetzt bösartig sind, die verkehrt sind. Und die sind am anderen Ende der Skala, sind verkehrt. Skolios, etwas Gebogenes, etwas Gekrümmtes. Das ist auch in der Medizin ein Begriff für eine verbogene Wirbelsäule, die seitlich verbogen ist und gleichzeitig noch verdreht ist. Und so geht es hier aber im Bild um eine moralische Verkrümmung, moralisch krumm. Diese Herren, die waren einfach verdreht in ihrem Denken. Sie haben das Gute böse geheißen und umgekehrt. Sie haben sich abgewendet von Gerechtigkeit und dem, was richtig ist. Sie waren vielleicht überpeinlich oder launisch. Sie waren verkehrt. Wie in Philipper 2, Vers 15, wo uns Sam gepredigt hat, dass wir als Lichter leuchten sollen unter einem verkehrten Geschlecht, unter Menschen, die moralisch verdreht sind. Ja, warum schreibt eigentlich Petrus nicht über die Herren? Warum ist hier kein Wort an diese bösartigen Herren? Insgesamt geht es hier um die Sklaven, weil die Mehrheit der Christen damals waren einfach Sklaven. Aber Petrus will auch hier vor allem das Thema von christlicher Unterordnung und Demut betonen. Deswegen bleibt er hier bei den Sklaven und spricht sie an. Diese verkehrten Herren, wie haben sie ihre Sklaven behandelt? Sie haben sie vielleicht unzureichend versorgt. Ja, sie haben gute Arbeit gemacht, es waren gläubige Menschen, aber sie haben nicht genug zu essen bekommen oder nicht ausreichend Hygiene oder Kleidung. Und sie haben sie auch körperlich misshandelt. Das sehen wir heute auch so. Heute gibt es immer noch Vorgesetzte, die moralisch verkehrt sind. Heute gibt es auch Menschen, die unehrlich sind bezüglich Arbeitsbedingungen oder Erwartungen. Du kriegst vielleicht einen tollen Job, angepriesen. Aber es wird dir nicht gesagt, dass du 12 Stunden arbeiten musst und dass du nur deinen vollen Lohn bekommst, wenn du so und so viel Kunden wirbst. Auch heute gibt es noch Chefs, die dir nicht die ganze Wahrheit sagen oder die dich aus Geldliebe und Geiz in lebensgefährliche Situationen bringen. Denk nur dort an dem Atomkraftwerk in Fukushima, wo man gehört hat, wo auch Menschen einfach in wirklich lebensgefährliche Situationen gebracht wurden, gesundheitsschädlich. Oder ein Chef stellt beim Arbeiten auf dem Dach nicht genügend Sicherung zur Verfügung, weil es Geld kostet. Und so gibt es auch heute noch Chefs, die einfach verkehrt sind in ihrem Denken. Vielleicht aus Hass auf den Glauben, aber es muss nicht sein. Es muss nicht aufgrund des Glaubens sein. Petrus schreibt ja einfach von moralisch guten Chefs, moralisch schlechten Chefs. Und am ehesten kann man das heute vergleichen mit Arbeitnehmern heutzutage. Aber wir müssen betonen, dass es hier einen ganz entscheidenden Unterschied gibt. Denn die Haussklaven, die hatten keine Freiheit. Die konnten sich nicht aussuchen, für wen sie arbeiten. Aber lass mich klar sein, hier das klar ausdrücken. Du musst dich nicht in Lebensgefahr begeben oder ausnutzen lassen. Du hast auch das Recht, dir eine andere Arbeit zu suchen. Aber wenn du für einen Chef arbeitest, dann ordne dich ihm unter, weil du Gott fürchtest. Und was ist die Motivation, in deiner Unterordnung Leid zu ertragen? Und das sagt Petrus in Vers 19 und 20. Und diese Verse, die beginnen und enden mit Gnade. Ist euch das aufgefallen? Denn das ist Gnade. Das ist Gnade bei Gott. Und Petrus spricht hier ein allgemeines Prinzip aus. Er sagt nicht, ihr Haussklaven, sondern er sagt, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt. Also jemand drückt schon aus, dass es hier ein Prinzip ist, das wir nicht nur auf die Arbeitswelt anwenden müssen. Natürlich hat Petrus vor allem die schwierige Situation dieser Haussklaven vor Augen, aber das Prinzip können wir in jedem unrechtmäßigen Leid anwenden. In jedem Leid, wo wir zum Beispiel heutzutage verfolgt werden oder leiden und nicht einfach der Situation entfliehen können. Die Haussklaven, die konnten nicht einfach kündigen und fliehen. Also wie gehen wir mit dem Leid um? Was motiviert uns? Erstens, Gottvertrauen ist die richtige Haltung. Und Petrus sagt, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Kränkungen sind alle möglichen Arten von Kummer, den du nicht selbst verschuldet hast. Und der Plural zeigt, dass es hier vielfältige Dinge sein können. Und der nächste Vers zeigt uns, Vers 20, dass es auch um Schläge ging. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Diese Haussklaven, die wurden einfach geschlagen, obwohl sie sich nichts zu Schulden haben kommen lassen. Und diese Kränkung, dieser Schmerz, dieser Kummer war einfach eine Folge davon, unschuldig zu leiden. Ja? Also nicht nur der Schmerz, dass dir jemand Leid zugefügt hat, sondern es ist der Kummer, hey, ich habe es doch richtig gemacht. Ich habe doch mein Bestes gegeben und trotzdem werde ich dafür bestraft. Das ist Kummer. Kummer in der Seele, nicht nur körperlich. Petrus sagt, das ist Gnade, wenn ihr zu Unrecht leidet. Das ist die Bewertung. Ihr habt es moralisch nicht verdient zu leiden. Ihr habt es moralisch nicht verdient, geschlagen zu werden. Ihr habt keine Regel und kein Gebot gebrochen. Aber trotzdem sollt ihr es ertragen. Das ist ein Bild dafür, eine schwere Last zu tragen und nicht darunter unterliegen. Dem Druck standhalten. Wie zum Beispiel in diesem afrikanischen Märchen, wo ein böswilliger Mann einer Palme einen schweren Stein auf die Krone legt und diese Palme keine Chance hat, die Last abzuwerfen. Und was macht sie? Sie gräbt ihre Wurzeln tiefer in den Boden und bekommt eine Wasserader und wird dadurch zu einem gewaltigen Baum. Und dieser böswillige Mann kommt irgendwann mal wieder und sieht diese gewaltige Palme und ist verblüfft. Er hatte erwartet, dass sie kaputt geht. Wo sind unsere Wasseradern, die uns Kraft geben in diesem Leid? Und das sagt Petrus in Vers 19. Wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt. Und dieses Wort Gewissenhaftigkeit könnte man hier besser übersetzen. Denn es, wenn man es Gewissen übersetzt, gibt es grammatikalische Probleme. Besser wäre, wenn jemand im Gedanken an Gott Kränkung erträgt. Oder wenn jemand sich Gottes bewusst ist, während er leidet. Also woran sollen wir denken, wenn wir unrechtmäßiges Leid erfahren? Sondern an Gott denken. Gott ist gegenwärtig. Ein paar Dinge, auf die du vertrauen musst, um dieses Leid zu ertragen. Du musst vertrauen darauf, dass Gott gegenwärtig ist. Du musst dir bewusst sein, dass Gott souverän ist, dass er über allem steht und dass er einen Plan hat. Du musst glauben, dass Gott die Wahrheit spricht, wenn er sagt, über dich als Gläubigen, dass alle Dinge dir zum Besten dienen, wenn du nach Gottes Vorsatz berufen bist. Wozu? Um Christus ähnlich zu sein. Denn dieses Leid ist auch ein Gottes Plan, um dich ihm ähnlicher zu machen. Und das ist das höchste Ziel. Gott ist gerecht. Du musst auch glauben, dass Gott gerecht ist. Du musst glauben, dass Gott dir ein Vorbild gegeben hat durch Christus und dich auch zum Leiden berufen hat. Was, zum Leiden berufen? Das kann doch nicht sein. Gott ist doch gut. Ja, Gott ist gut. Aber er hat uns Christen zum Leiden berufen. Und warte noch einen Moment, bis wir zu dem Vorbild von Christus kommen. Dann werden wir uns das anschauen. Also dieses Gottesbewusstsein ist deine Motivation. Und zusätzlich noch, dass es Gnade bei Gott ist. Gottes Gnade ist eine unverdiente Gunst für Sünder. Aber Gottes Gnade ist auch, dass er Wohlgefallen hat an Sündern, obwohl sie verdorben sind. Wie geht das? Wenn du auf Christus vertraust und ihm glaubst, dann wirst du eins mit ihm. Und er hat deine Ungerechtigkeit getragen und gibt dir seine Gerechtigkeit. Und dann kannst du vor Gott wohlgefällig sein, weil du mit Christi Gerechtigkeit bekleidet bist. Ja? Und deswegen kann Gott auch dich wohlgefällig ansehen. Und er hat auch Wohlgefallen daran, wenn du unrechtmäßig leidest. Das ist einfach ein Fakt. Es ist Gnade bei Gott. Es ist Wohlgefallen vor Gott. Es ist ihm wohlgefällig. Haussklaven sollten diese Kränkung ertragen. Sie sollten diesen Kummer willig annehmen, obwohl sie keinen Ansprechpartner hatten. Diese Sklaven, die hatten keine Gewerkschaften, keine Schiedspersonen, keinen Betriebsrat. Die hatten keine Möglichkeit, irgendwie diesem Leid zu ergehen. Es gab kein Unrecht an Sklaven damals. Niemand konnte sagen, das ist Unrecht, weil ein Sklave konnte man behandeln, wie man wollte. Und Petrus motiviert sie, sagt ihnen, das ist vor Gott wohlgefällig. Gott gefällt es, wenn ihr dieses Leid, das ihr nicht verschuldet habt, willig ertragt. Heute müssen wir nicht jedes Unrecht ertragen. Wir sind keine Sklaven. Heute in unserem Land gibt es diesen Status nicht, dass man keine Rechte hat. Von daher will ich auch hier darauf hinweisen, dass wenn dir Unrecht geschieht und es ist gegen irgendein Gesetz, gegen eine geltende Bestimmung, hast du auch das Recht, die Person anzusprechen, die dir das Leid zufügt, oder wenn es nicht hilft, auch rechtliche Schritte einzuleiten. Aber du wirst das Leiden nicht vollkommen vermeiden können in dieser Welt. Du kannst nicht in jedem Fall den Job wechseln, wenn dein Chef dich ungerecht behandelt. Und du kannst nicht einfach von heute auf morgen umziehen, wenn dein Nachbar dir Böses tut. Und deine feindseligen Familienangehörigen kannst du auch nicht einfach austauschen, oder? Wir können es nicht vermeiden. Und das ist auch nicht das Ziel, weil Gott hat uns dazu berufen, zu leiden. Und das gefällt ihm. Aber lass mich klar sein, oder besser gesagt, lass Petrus klar sein, es geht nicht darum, dass wir einfach nur leiden sollen, weil das eine Heldentat an sich ist. Und deswegen Vers 20. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Antwort, gar kein Ruhm. Ruhm, also eine gute Bewertung, ein guter Ruf. Du bekommst keinen guten Ruf oder eine gute Bewertung, wenn du faul warst und dafür eine Strafe bekommst. Das ist eine gerechte Strafe. Und so sagt Petrus hier, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt, Schläge, das ist einfach ein Wort für mit der Faust schlagen, misshandeln. So hat man auch Jesus geschlagen, misshandelt. Und so haben auch Herren ihre Sklaven geschlagen und misshandelt. Aber wenn sie geschlagen haben, weil sie eine Regel gebrochen haben, dann hat das Leiden keinen Wohlgefallen vor Gott oder keinen Wert. Es geht nicht darum, einfach ein Held zu sein, indem man Leid erträgt, sondern es geht darum, das Leid trotz Gutes tun zu ertragen. Und darum frage ich dich einfach, hast du deine gottgegebene Verantwortung vor anderen erfüllt? Leidest du wirklich zu Unrecht? In der Familie? Du erlebst vielleicht Unfreundlichkeit oder Feindseligkeit von deinen Familienangehörigen. Kann es sein, dass es vielleicht dein Stolz ist? Oder warst du respektlos gegenüber deinen Angehörigen? Ist das vielleicht die Ursache? Oder deiner Ehe? Es ist irgendwie kühl oder dein Ehepartner scheint lieblos zu sein. Kann es sein, dass deine Selbstsucht die Ursache ist? Oder auf der Arbeit wirst du getadelt? Dann frage dich, war ich vielleicht faul? Habe ich irgendeine Verantwortung nicht wahrgenommen oder habe ich ungenau gearbeitet? Dann prüf dich selbst, ob du wirklich zu Unrecht leidest. Und dann bring es in Ordnung. Aber wenn du siehst, nein, ich habe auf der Arbeit keine Regel gebrochen und leide trotzdem, dann sei dir gewiss, dass es vor Gott wohlgefällig ist. Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Das heißt, Petrus sagt hier, wenn ihr für Gutes tun oder wenn ihr Gutes tut und leidet, in der Schlachter steht, wenn ihr für Gutes tun leidet, aber besser übersetzt wäre, wenn ihr Gutes tut und trotzdem leidet, also nicht unbedingt für das gute Tun leidet, dann ist es Gnade bei Gott. Es muss nicht unbedingt das gute Tun oder dein Christsein die Ursache sein. Kann auch sein, dass dein Chef einfach sauer ist an diesem Tag und seine Wut an dir auslässt. Dann leidest du nicht, weil du eine bestimmte Sache getan hast, sondern einfach, weil dein Chef ärgerlich ist. Aber du sollst trotzdem an dem Guten festhalten. Petrus betont es in diesem Brief immer und immer wieder, dass wir als Christen trotzdem Gutes tun sollen. Und hier geht es darum, Gott sagt, was gut ist. Sein Wesen zeigt uns, was gut ist. Und wir sollen einfach ihm nacheifern und so sein wie er. Er ist der Maßstab für alles, was gut ist. Aber trotzdem, ungläubige Menschen haben auch ein Gewissen. Und auch sie erkennen, was gut ist. Und du wirst deinem Chef auch nützlich sein, wenn du das Gute tust. Er wird es erkennen. Wenn du das Richtige tust, was Gott sagt, wird er erkennen, das nützt mir. Und trotzdem kann es sein, dass du leidest, obwohl du das Gute tust. Obwohl du deinem Chef nützlich bist. Und Petrus sagt es auch in Kapitel 3, dass ungläubige Menschen euren guten Wandel in Christus verlästern. Es mag gar nicht an deinen Taten liegen, es mag auch daran liegen, dass du einfach Christ bist. Und Christus wurde schon gehasst, als er auf dieser Erde war. Und er sagt, ein Sklave ist nicht höher als sein Herr. Und wenn wir als Christen leiden, dann brauchen wir uns nicht wundern, denn die Welt hat schon damals Christus gehasst. Und auch heute hasst sie ihn immer noch, hasst sie seine Nachfolger. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie Christus unser Vorbild ist. Und Petrus sagt, begründet all das, was er gesagt hat, mit dem Vorbild Christi. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns sein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Wisst ihr, das Muster für unrechtmäßiges Leid ertragen ist Christus selbst. Und wenn wir Christen sind, dann müssen wir erwarten, dass wir auch für Gutes tun leiden. Denn Christus hat es genauso erlebt. Es ist einfach ein Teil von Jüngerschaft. Als Jünger Jesu werden wir auch unrechtmäßig leiden. Christus hat gelitten. Wir haben es heute Morgen gelesen. Er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Er ist das Lamm Gottes. Ein Lamm war ein Opfertier. Und er war das Opferlamm Gottes. Sein Leid war wirklich das größte Leid. Und wie oft siehst du dich als Leidtragender? Mein Leid, das ist wirklich das Größte auf der Welt. Lass mich dich fragen, denk mal an Christus. Christus war ohne Sünde. Christus hat nichts getan, was irgendetwas verdient hat, was er bekommen hat. Und Christus ist zu seinem Volk gekommen, seinem eigenen Volk, das Gott 2000 Jahre vorbereitet hat auf diesen Tag. Und am Anfang wurde Adam und Eva wurde schon gesagt, da kommt jemand, der der Schlange den Kopf zertritt. Und dann wurde es immer konkreter. Gott hat Abraham berufen und ein Volk aus ihm gemacht. Und es hieß, da kommt der Sohn Davids. Und Jesaja offenbart, wie auch andere, dass er leiden wird. Der Messias, der König. Und so kommt er in sein eigenes Volk. Sein eigenes Volk verspottet ihn. Sein eigenes Volk lehnt ihn ab. Und zuletzt am Kreuz ist es sein eigener Vater, der ihn zu einem Fluch macht. Wer hat mehr gelitten? Es ist Christus. Christus ist unser Vorbild. Wir schauen zu ihm auf, wenn es um das Thema Leid geht. Und er lebt wirklich vorbildlich. Und wir wollen uns anschauen, wie er das gemacht hat. Vorbild ist wie ein Muster, das kopiert werden soll. Ein Begriff, der das Zeichnen mit Schablonen bezeichnet. Also Kinder, die vielleicht etwas abpausen oder durchpausen, legen das Original unter das Blatt und das weiße Blatt drüber und zeichnen diese Linie nach. Kennt ihr sicher? Habt ihr sicher auch schon mal gemacht. Und so sollen wir auch das Muster Christi abpausen. Wir sollen uns ihn zum Vorbild nehmen und seinen Fußspuren nachfolgen. Wir sollen nicht nach Israel gehen und seine Wege nachlaufen. Nein, wir sollen so handeln wie er. So auf das Leid reagieren, wie er reagiert hat. Wie hat Christus reagiert? Er hat 5 Dinge getan. Oder 4 Dinge nicht getan und 1 hat er getan. Erstens, er hat nicht gesündigt. Und all diese Verse, Vers 22 bis Vers 25, spielen auf Jesaja 53 an, was wir heute Morgen gelesen haben. Entweder sind es Zitate oder Anspielungen aus diesem Knechtslied. Es geht um das Opfer des Messias. Das ist die Perspektive des zukünftig erretteten Israel, das jetzt zurückschaut auf das Opfer und einfach überwältigt ist von seinem Leid, das stellvertretend geschehen ist. Er hat nicht gesündigt. Er hat auch kein Unrecht getan. Er hat nicht für die eigenen Sünden gelitten. Jesus war komplett unschuldig vor Menschen. Und es gab keinen einzigen Grund für seinen Tod. Ich meine, warum wurde er dann hingerichtet, wenn es nichts gab, was man ihm anlasten konnte? Christus wurde hingerichtet für seine Identität. Konnte er was dafür? Nein. Er war der Sohn Gottes und sein eigenes Volk, Israel, hat ihn gehasst dafür, dass er Gottes Sohn war, oder? Sie haben gesagt, du lässt das Gott. Er hat nur gesagt, wer er ist. Ich bin der Sohn Gottes. Und die Römer, sie haben ihn letztendlich gekreuzigt für Hochverrat. Ja, er wurde gekreuzigt als König der Juden. Und dieses Verbrechen Majestas, Hochverrat, das war das höchste Verbrechen im Römischen Reich. Und die Juden haben die Römer dazu gedrängt, ihn zu kreuzigen als Verräter, Hochverräter. Zweitens, was hat er nicht getan? Er hat nicht betrogen. Es wurde kein Betrug in seinem Mund gefunden. Und betrügerisches Reden war für die Haussklaven ein Mittel, um sich aus der Affäre zu ziehen, um sich durch Ausreden zu schützen oder die Strafe zu umgehen. Christus hat nicht betrogen. Er hat nicht gelogen. Er hat die Wahrheit gesagt und dafür wurde er hingerichtet. Er hat auch nicht geschmäht. Er ist nicht beleidigend geworden. Er hat nicht beschimpft. Wenn ihr euch durchlest, wie der Prozess verlaufen ist des Herrn, er hat stumm gelitten. Und man hat ihn gefragt, antwortest du nichts darauf, was hier gegen dich vorgebracht wird? Und er ist stumm geblieben. Wie ein Lamm, das stumm ist. Er hätte auch schimpfen können, beleidigen können. Und Sünder, die unschuldig leiden, die leiden nicht stumm. Denk mal an Hiob. Hiob sagt in Kapitel 7 zu Gott, warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Habe ich gesündigt? Was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du mir meine Sünde nicht oder lässt meine Schuld hingehen? Warum? Das ist die natürliche Reaktion eines Sünders auf unschuldiges Leid. Aber Christus, er war stumm. Er hat nicht geschmäht. Jesus konnte sich verteidigen. Er war vor diesen Anklägern und er hätte sich verteidigen können, aber er hat es nicht getan. Und da war auch niemand, der aufgestanden ist für ihn, der gesagt hat, nein, dieser Mann ist unschuldig. Und es gibt dieses Beispiel von Troy Davis, einem weißen Polizist, der einen weißen Polizisten erschossen haben soll. Und es war vor einiger Zeit in den Nachrichten, selbst der Papst und die Europäische Union haben sich dagegen ausgesprochen, diesen Mann hinzurichten. Ein Riesenwiderstand. Letztendlich wurde er mit Verzögerung von 4 Stunden hingerichtet. Aber hunderte Menschen waren vor dem Gefängnis und haben protestiert und gesagt, ich bin Troy Davis. Sie haben sich damit identifiziert. Sie haben gesagt, dieser Mann ist unschuldig. Kein Mensch war unschuldiger als Jesus. Wer ist für ihn aufgestanden? Niemand. Der Jesus hat es einfach ertragen. Er hat stumm gelitten und er hat nicht gedroht. Er hätte auch den Feinden Angst machen können und sagen können, ihr werdet in der Hölle brennen dafür. Nein, er hat nicht gedroht. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Also wir sollen nicht sündigen, wir sollen nicht betrügen, wir sollen kein Trug reden, nicht schmähen, nicht drohen. Was sollen wir dann tun? Wo sollen wir hin mit unserem Ärger? Nein, wir sollen den Ärger ablegen. Kein Ärger. Wir sollen alles einfach dem übergeben, der gerecht richtet. Was heißt alles übergeben? Ich denke, Jesus hat die gesamte Situation seinem Vater anvertraut. Da war sein Schicksal. Er hat es Gott anvertraut. Seine Rechtfertigung. Ich bin unschuldig. Er hat es Gott anvertraut. Du wirst mich rechtfertigen. Oder die Vergeltung für seine Feinde. Er hat es Gott anvertraut. Du übst Gericht. Oder seine Jünger. Was passiert mit denen? Zerstreut, keiner da. Er hat es Gott anvertraut. Es bedeutet einfach, im Leid alles Gott anzuvertrauen. Hast du Feinde? Dann überlasse Gott die Vergeltung oder Vergebung. Gott wird sie richten. Oder er wird ihnen vergeben, wie dir. Und das wäre wunderbar. Aber in jedem Fall ist es Gott, der gerecht ist. Und das ist schlicht und einfach revolutionär für unsere Zeit, oder? Was bestimmt unser Denken? Wehe, jemand übergeht meine Rechte. Wehe, jemand tut mir Unrecht. Aber als Christ bist du dazu berufen, unrechtmäßig zu leiden. Und wenn du ohne Verschulden leidest und der Situation nicht entfliehen kannst, dann denk daran, dass Gott dein Bestes will und dass er Wohlgefallen daran hat, wenn du ihm vertraust. Und dein dich liebender Herr ist dein Vorbild darin und er empfängt dich auch am Ende. Dein Leben verläuft genauso wie sein Leben. Hier auf der Erde wirst du unrechtmäßig leiden, aber am Ende wird er dich empfangen in der Herrlichkeit. Und dann wird all das vorbei sein. Warum? Weil Christus für dich litt. Denn keiner von uns ist unschuldig, oder? Keiner von uns ist unschuldig, auch wenn er unschuldig leidet. Wir alle sind Sünder. Und so zeigt uns Petrus hier, Christus litt nicht nur als Vorbild. Das wäre zu wenig, das wäre Häresie, das wäre eine Irrlehre, dass Christus nur als Vorbild gelitten hat. Nein, er zeigt natürlich, Christus litt erlösend, er litt stellvertretend. Petrus war Augenzeuge der Kreuzigung, sagt er in 5, Vers 1. Er sah vielleicht die Kreuzigung aus der Ferne. Er zeigt uns hier, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz. Jesus hat deinen Platz eingenommen. Gott, wenn du gläubig bist, hat Gott dein Gericht auf einen Tag festgelegt. Dieser Tag war vor 2000 Jahren. Und du warst nicht bei diesem Gericht dabei. Aber einer hat deinen Platz eingenommen. Und das war Jesus, das Lamm. Und er hat deine Sünde getragen. Tragen bedeutet hier nicht hinauftragen. Das ist der Sinn in Jesaja 53, das Leid zu ertragen oder die Sünden zu ertragen. Christus hat die Schuld am Kreuz getragen. Am Kreuz wurde unsere Schuldschrift drangeheftet und er trug die Sünden an seinem Leib. Das heißt, dass er nicht nur körperlich litt, aber sein Leib war das Mittel, um sich überhaupt opfern zu können, oder? Ohne Leib hätte er sich nicht für Menschen opfern können. Deswegen hat er selbst an seinem Leib die Sünden getragen, auf dem Holz. Holz ist hier kein Baum, sondern ist das Kreuz. Das ist aber eine Anspielung auf 5. Mose 21, wo es heißt, verflucht ist der, der am Holz hängt. Und Petrus gebraucht das Wort auch in der Apostelgeschichte für das Kreuz. Und das Kreuz war diese Hinrichtungsmethode von den Persern, die die Römer optimiert haben. Die schändlichste und grausamste Methode. Die Methode, wo Christus nicht mehr normal atmen konnte und sich immer anstrengen musste, um zu atmen. Und immer wieder neu Druck auf die Füße ausgeübt hat. Und 6 Stunden lang Schockzustand und Flüssigkeitsmangel gelitten hat, Krämpfe hatte. Aber es war nicht allein das körperliche Leid. Vor allem war es Gottes Zorn, der auf Christus lag. Gottes Zorn für Sünden, die er nicht selbst verschuldet hat. Aber wie hat er gelitten? Stumm und willig als Lamm. Er hat nicht aufgeschrien in die Hölle mit diesen Sündern. Er hat gesagt, Vater, vergib ihn. Und wozu litt und starb Christus? Petrus sagt, 4 Ziele. Er hat unsere Sünden getragen. Sünde ist dein Ungehorsam gegen Gott, dein Aufstand gegen ihn. Und Jesus trug die Konsequenz dafür. Und er hat den vollen Zorn auf sich genommen. Und zweitens, der Zweck ist, gerecht zu leben. Christus hat nicht gelitten, damit du jetzt weiterlebst, wie auch schon vorher, sondern Petrus sagt, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Das ist das wahre Ziel seines Leidens. Er wollte dich von der Macht und Vorherrschaft der Sünde befreien. Du sollst frei sein. Du sollst frei sein und du bist frei, wenn du dich bekehrt hast. Denn dann bist du der Sünde gestorben. Und Jesu Tod war wirklich wirksam, denn er ist auferstanden und er hat gezeigt, dass sein Tod wirksam war. Und durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Was meint Petrus damit? Und das kommt auch aus Jesaja. Und Wunden, das beschreibt einfach den ganzen Prozess des Kreuzigens. Ihm wurden Wunden bei der Geißelung zugefügt, aber letztendlich war alles ein Prozess des Leidens. Und durch seine Leiden seid ihr heil geworden. Heilung ist hier nicht körperliche Heilung, sondern in erster Linie geistliche Heilung. Ihr seid mit Gott wieder vereint worden. Ihr seid wieder in Gemeinschaft mit Gott, dadurch, dass Christus den Zorn getragen hat. Und schließlich kommt die körperliche Heilung noch in der Zukunft. Wenn wir in der Herrlichkeit zu ihm gehen, dann werden auch alle körperlichen Krankheiten vorbei sein. Und Theodoret von Syros, ein Gemeindeleiter in Antiochia, im 5. Jahrhundert, sagte einmal, das ist eine neue und sonderbare Heilungsmethode. Der Arzt erleidet den Preis und der Kranke empfängt die Heilung. Der Arzt hat die Wunden auf sich genommen, das Leid auf sich genommen, die Strafe auf sich genommen und der Kranke bekommt die Heilung. Und das war Jesu Plan von Anfang an. Er wollte, dass du gerecht lebst, dass du von der Sünde befreit wirst, dass du aus der Irre zurückkommst zu ihm. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Und Schafe, die in die Irre gehen, sind einfach stur und töricht und unverbesserlich, sind ziellos, hilflos. Und so habe ich es auch in der Mongolei erlebt zu haben, als ich bei den Nomaden war, haben sie ihre Pferde und Kamele immer unbeaufsichtigt in der Gegend umherlaufen lassen und wussten irgendwie immer, wo sie sind. Aber die Hauptarbeit waren die Schafe und die Ziegen. Die wurden keinen Moment aus den Augen gelassen. Und so sind Schafe einfach ein Bild für uns Sünder, dass wir in die Irre gehen, dass wir von Natur aus töricht sind und gegen Gott rebellieren. Aber Christus ist gekommen, ist für uns gestorben, damit wir jetzt gerecht leben, dass wir nicht mehr in die Irre gehen, sondern zu ihm umkehren, zu dem Hirten und Hüter unserer Seelen. Und Christus ist hier der Hirte, er ist der gute Hirte, er ist der Oberhirte, wie Petrus sagt in 5 Vers 4, und er nährt und schützt und reinigt wie ein Hirte, aber er ist auch die Autorität, der Hirte ist die Autorität und so ist er genauso Aufseher. Ein Aufseher betont, dass er Sorge trägt, dass er genau prüft und untersucht und die Aufsicht behält. Wie zum Beispiel beim Schwimmen gibt es eine Schwimmaufsicht und so ist auch Christus die Aufsicht. Wir alle schwimmen außerhalb des Bereichs, wo wir sein sollen und ertrinken außerhalb des Aufsichtsbereichs. Und Gott rettet uns aus diesem Bereich vor dem Tod und setzt uns in seinen Aufsichtsbereich, wo er die Aufsicht übt, wo er auf unsere Seele aufpasst. Ihm ist deine Seele nicht egal. Er führt Aufsicht über deine Seele. Er kennt deine Wege jetzt. Er will, dass du seinen Geboten vertraust. Und er sieht auch genau, wenn du in die Irre gehst, wenn du wieder vom Weg abkommst. Und er züchtigt dich dafür, weil er dein Hüter ist. So zeigt uns Petrus, wie Christus vorbildlich gelitten hat, aber wie wir nur dem Vorbild nacheifern können, wenn wir wirklich erneuerte Menschen sind, weil Christus für uns stellvertretend gelitten hat. Ich will abschließen mit dem Vers 4, Vers 19, wo Petrus sagt, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Amen.